Dank an den Anfang stehen. Der erste Dank habe ich gestern Abend nicht gemacht, dass es ein Opfer gibt für den Liebenzeller Gemeinschaftsverband gestern Abend. Da war ich 13 Jahre lang tätig. Die Arbeit des Liebenzeller Gemeinschaftsverbands, wie die Arbeit vom EC, wird ausschließlich durch Spenden getragen. Es gibt keine Kirchensteuermittel dafür oder nur in sehr bescheidener Maße. Und ich freue mich sehr zu erleben, wie trotz dieser Situation, auch mit Geld und so weiter, diese Arbeit doch eine Arbeit ist, die jetzt nicht in einer Schrumpfungsphase ist, sondern aus meiner Sicht doch sehr stabil ist. Und es freut mich sehr. Vielen Dank dafür, was ihr da gegeben habt. Und das Zweite finde ich, die Fragen, das ist für mich, finde ich, sehr toll. Das mache ich gerne. Ich bin jetzt so lange mit Studierenden unterwegs im Unterricht und lasse auch im Unterricht immer Fragen zu. Das kann dann manchmal auch zeitlich sehr ausführlich werden, aber ich liebe das. Und da braucht es eigentlich auch eine gewisse Spontanität. Und wenn ich mal was nicht weiß, dann weiß ich es nicht. Dann ist es auch nicht schlimm. Wir sind ja keine Menschen, die alles wissen. Wir sind beim Hiob, wenn wir sind, jawohl, wir sind beim Hiob im letzten Teil. Wer die letzten Abende da war, der kennt diese Folie. Wir sind beim letzten und zweitletzten Abschnitt, der letzte Abschnitt, den mache ich sehr kurz. Aber jetzt die Kapitel 38 bis 42, Vers 6, die Gottesreden, und auch hier haben wir wieder einen Dialogteil. Hiob antwortet jeweils. Die Antwort von Hiob ist relativ kurz. Er hat ja vorher sehr lange Redeanteile im Hiob-Buch, aber jetzt relativ kurz, aber dann doch auch sehr bezeichnend. Vor allem die zweite Antwort von Hiob auf die zweite Gottesrede. Wir haben zwei Gottesreden mit Einführung und jeweils dann eine Antwort darauf. Nur die zweite Antwort von Hiob werden wir anschauen. So, ich beginne mit der Einleitung in die erste Gottesrede. Und der Herr antwortete Hiob aus dem Wettersturm und sprach: Wer ist's, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Verstand? Gürte deine Lenden wie ein Mann, ich will dich fragen, lehre mich. Diese Antwort, schon diese Einleitung ist nicht ganz einfach. Also Gott kommt nicht daher und streichelt den Hiob und sagt, wunderbar alles und schön und Hiob und brav und jetzt machen wir hier ein bisschen eine kleine Unterhaltung, sondern die Antwort Gottes ist herausfordernd. Wichtig ist, dass der Herr Hiob antwortet. Das halte ich, ich wurde jetzt auch nach meinem persönlichen Glaubensleben gefragt, ich halte es für wichtig, dass wir das Reden Gottes, auch wenn wir die Bibel lesen, als ein Antworten verstehen. Gott spricht mit uns. Gott führt Dialog. Gott ist kein stummer Gott, der irgendwo jenseits im Himmel sitzt, wie ein Buddha, ohne das Gesicht zu verziehen. Gott antwortet und er antwortet aus dem Wettersturm, das unterstreicht seine Göttlichkeit. Also wer einen richtig Wettersturm mal erlebt hat, der weiß, das ist kein leichtes Säuseln, das ist etwas, was den Menschen erschreckt. Der Wettersturm unterstreicht die göttliche Macht über die Schöpfung. Auch die göttliche Macht über die in der Schöpfung wirkenden Kräfte, die die menschlichen Möglichkeiten weit übersteigen. Ich erinnere mich, beim Sturm Lothar war ich unterwegs. Ich war damals, war ein zweiter Weihnachtsfeiertag, war ich in Holzgerlingen zum Gottesdienst, wohnte in Tübingen. Und am gegen Ende des Gottesdienstes hat der Lothar begonnen, das Kirchendach abzudecken. Und dann bin ich nach dem Gottesdienst ins Auto, bin nach Hause gefahren, nach Tübingen. Aber das wurde immer für mich angsteinflößender. Und als ich dann an der letzten Kreuzung war vor dem Bengelhaus, da sind Gegenstände durch die Luft geflogen und ich sehnte mich nur noch nach der Tiefgarage im Bengelhaus. Und am Nachmittag haben wir in der Wohnung uns gegen die Fenster gestemmt, dass sie der Lothar nicht hereindrückt. Wir haben damals oben im vierten Stock gewohnt, mit freier Windzugriff von der Ebene her, von Rottenburg her, unvergesslich. Und ich habe gelernt, wie klein ich bin als Mensch gegen diese Schöpfungsgewalten, die Gott geschaffen hat und in der Hand hat. Und hier allein in dieser kleinen Notiz zeigt sich die Schöpfungsgröße Gottes, über die er ja dann auch nachher redet. Also Gott begegnet hier in einer Weise, die für den Menschen seine Größe, seine Macht, seine Allmacht zeigt. Und dann fragt er den Hiob, wer ist's, der den Ratschluss Gottes verdunkelt mit Worten ohne Verstand? Es geht um die Entscheidungen, die Gott trifft und getroffen hat. Der Ratschluss, sind die Entscheidungen Gottes. Gott hat entschieden, dass der Hiob leiden muss. Das ist eine schwere Entscheidung. Wer bist du, Hiob, dass du diese Entscheidung Gottes verdunkelst? Und jetzt möchte ich präziser übersetzen, mit Worten ohne Einsicht, ohne Erkenntnis. Hiob, du hast nicht erkannt, was hier abläuft. Hiob, du hast Gott nicht erkannt. Übrigens, das wird dann Hiob nachher zugeben. Der Ratschluss Gottes, die Entscheidung über dem Leben eines Menschen. Jetzt möchte ich es herauslösen von dieser schwierigen Hiob-Situation und sagen, dass wir uns mal klar machen, unser Leben und unser Lebensverlauf, unsere Biografie ist Thema bei Gott. Müssen wir uns mal vorstellen. Über unser Leben wird bei Gott gesprochen und verhandelt. Das ist natürlich bei so schweren Führungen wie bei Hiob nicht so ganz leicht zu verdauen, aber grundsätzlich finde ich das ungeheuerlich. Mein kleines Leben ist Thema bei Gott. Und Gott interessiert mein Leben. Und Gott verhandelt im Himmel mein Leben. Das ist Thema. Also ich weiß nicht, ob mein Leben schon mal Thema war in einem der Parlamente in Stuttgart oder in Berlin. Das vermutlich nicht. Manche wissen, ich warte ja immer noch vergeblich auf einen Anruf von Angela Merkel. Der wird auch nicht mehr kommen. Ich hatte immer noch die Absicht, Verkehrsminister zu werden. Begründung, schlechter kann man es nicht machen. Aber das war die letzte politische Bemerkung für heute. In Berlin wurde ich nicht verhandelt im Parlament, aber bei Gott werde ich verhandelt. Bei Gott wird mein Leben besprochen. Finde ich ungeheuerlich. Eine Person über einem Leben, das kommt hier zum Ausdruck und das ist mir hier sehr wichtig an diesem Text. Und jetzt das, was Gott entschieden hat, wird von Hiob verdunkelt durch sein Reden über Gott, indem er sagt, Gott ist ungerecht. Und jetzt mit Worten ohne Erkenntnis. Hiob hat Verstand, Hiob ist nicht blöd. Aber Hiob erkennt nicht. Und ich denke, das ist das große Ziel unseres Lebens, dass wir Gott erkennen. Wenigstens Stück für Stück, nicht in allem. Das ist meines Erachtens auch das Ziel der Bibellese. Gott erkennen. Und das ist nicht nur eine rationale Sache, nicht nur mit dem Kopf, sondern mit dem ganzen Menschen Gott erkennen. Das ist das Ziel unseres Glaubens. Und jetzt gürte deine Lenden wie ein Mann, ich will dich fragen, lehre mich. Die Begegnung mit Gott ist keine leichte Sache. Und da ist es mir ein Anliegen, dass wir uns hier nicht täuschen und dass wir auch kein falsches Gottesbild mit uns tragen und auch nicht lehren. Begegnung mit Gott ist eine Herausforderung. Wer die Bibel liest, wird sehen, die Begegnungen mit Gott, die geschildert werden, sind nicht einfach. Und da kann es durchaus zum Konflikt kommen. Meines Erachtens steht deshalb die Antwort, die Gott gibt am Ende des Hiob-Buches, weil man dafür eine gewisse Bereitschaft und Stärke braucht. Da können wir jetzt andere biblische Beispiele genauso heranführen, darauf verzichte ich. Mir geht es vor allem darum, dass wir sehen, dass die Begegnung mit Gott eine Herausforderung sein kann, die eine gewisse Stärke fordert. Gürte deine Lenden wie ein Mann. Es gibt Gottes Begegnungen, da ist es sinnvoll, man hat vorher nicht gefastet, dass man auch entsprechend gestärkt ist. Dies aber nur am Rande. Wie komme ich drauf? Durch Elia. Elia ist hier eine Parallele. Elia, als er geflohen ist in die Wüste und dann unter dem Busch liegt und sterben will. Ist ja vergleichbar zu Hiob. Und dann, was macht Gott zuerst? Er schickt einen Boten mit Brot und Wasser. Und was macht er dann? Dann darf er schlafen. Was macht er dann? Der Bote kommt zum zweiten Mal mit Brot und Wasser. Was macht er dann? 40 Kilometer Nordic Walking zum Sinai. Höchst aktuelle Pädagogik für Menschen mit seelischer Krise. Essen, schlafen, walken. Super Programm. Kein Fasten. Essen, schlafen, walken. Ich habe nichts gegen das Fasten. Aber alles zu seiner Zeit. Die Gottesbegegnung braucht Stärke. So, und jetzt die erste Gottesrede, das war die Einleitung, jetzt die erste Gottesrede. Ich will dich fragen, lehre mich, Gott fragt Hiob. Ich nehme aus dieser ersten Gottesrede nur drei Abschnitte, drei Beispiele. Das erste Beispiel, wo warst du, als ich die Erde gründete, sage mir's, wenn du so klug bist. Weißt du, wer ihr das Maß gesetzt hat oder wer über sie die Richtschnur gezogen hat? Worauf sind ihre Pfeiler eingesenkt oder wer hat ihren Eckstein gelegt? Als mich die Morgensterne miteinander lobten und jauchzten alle Gottessöhne. Es geht um die Schöpfung. Wo warst du, als ich die Erde geschaffen habe? Und es geht darum, dass Gott die Erde in einer großen Weisheit geschaffen hat. Übrigens Thema Weisheit, Sprüche, da kommt es mehrmals vor, die Weisheit als Lehrmeister Gottes bei der Schöpfung. Gott hat ihr das Maß gesetzt, Gott hat die Richtschnur gezogen, Gott war der Architekt. Und der Bauherr. Und er hat es so gemacht, dass dieses Werk planmäßig ist und besteht. Nicht, das sagen wir ja gerne und wir besingen es gerne, die Schöpfung als ein großes Wunder. Die Schöpfung, die so ausgetüftelt ist, dass sie Bestand hat. Das gilt im Großen und im Kleinen. Ich nenne nur ganz weniges hier als Beispiel. Der Stand der Erdachse. Was das bedeutet für die Welt, für unser Leben, die Jahreszeiten, die Strömungen und so weiter und so weiter. Und das Gleiche gilt für die Schöpfung im Kleinen. Unser Körper ist ein Wunderwerk. Ist ja unglaublich, unser Körper. Leider weiß man es in der Regel nicht, solange man gesund ist. Sondern wenn die Zipperlein beginnen, dann wird man sich dessen bewusst, was unser Körper für ein Wunder ist. Die letzten Jahre staune ich über das vegetative Nervensystem. Was in unserem Körper funktioniert, selbst wenn wir schlafen, ist unglaublich. Dass wir unsere Atmung nicht kontrollieren müssen, die geht im Schlaf weiter. Also ich höre jetzt auf. Aber das ist die Schöpfung, die ist ein Wunderwerk Gottes, ausgetüftelt, dass die Erde nicht wankt. Wo warst du da, Hiob? Hast du dir das mit überlegt, wie Gott es gemacht hat? Wie wunderbar. Zweites Beispiel. Wer hat das Meer mit Toren verschlossen, als es herausbrach wie aus dem Mutterschoß, als ich's mit Wolken kleidete und in Dunkel einwickelte wie in Windeln, als ich ihm seine Grenze bestimmte mit meinem Damm und setzte ihm Riegel und Tore und sprach, bis hierher sollst du kommen und nicht weiter. Hier sollen sich legen deine stolzen Wellen. Das Meer. In dieser Schöpfung gibt es auch das Meer. Und jetzt möchte ich etwas sagen zur symbolischen Bedeutung des Meers im biblischen Sprachgebrauch. Im biblischen Sprachgebrauch ist das Meer nicht das Ausflugsziel für Menschen, die gerne am Meer Urlaub machen. Also für alle Meerliebhaber muss ich das leider jetzt einfach so sagen, sondern das Meer ist eine bedrohliche Größe. Das Meer ist die Bedrohung des Festlandes. Das Meer ist die Bedrohung des Lebensraums der Menschen. Und in der biblischen Symbolsprache kommen aus dem Meer die lebensfeindlichen Mächte. Daniel 7 und Offenbarung 13. Ja, die lebensbedrohlichen, man kann sogar weitergehen und sagen, die antichristlichen, die widergöttlichen Weltmächte kommen aus dem Meer. Und das kann man also biblisch verfolgen in Psalmen und so weiter. Das Meer ist die Größe, die das Leben bedroht. Ein Begriff für das Lebensbedrohliche. Nicht? Und das wissen Leute, die am Meer wohnen, gegenüber dem Wasser gibt es irgendwann mal keine Hilfe mehr, wenn Hochwasser kommt und so weiter. Und jetzt, wer hat das Meer mit Toren verschlossen, als es herausbrach, wie aus dem Mutterschoß? Und jetzt kommt ein ganz tolles Bild, poetisch. Als ich's mit Wolken kleidete und in Dunkel einwickelte, wie in Windeln. Muss ich mir vorstellen, das Bild. Wer hat Windelerfahrung von euch? Ah, nicht die eigenen, sondern mit kleinen Kindern, ja. Heute Nachmittag hat mich meine Enkelin besucht. War allerdings die Mutter dabei, weil die Enkelin ist 2,5 Monate alt. Also die hat es noch nicht alleine geschafft. Die braucht Windeln, ja. Und jetzt dieses Bild. Gott wickelt das Meer ein wie in Windeln. Stellt euch vor, Atlantischer Ozean. Wie groß muss die Windel sein, dass der Atlantik da reinpasst? Und jetzt, Gott wickelt den Atlantik in Windeln. Das heißt, Gott ist der souveräne Herr über die lebensbedrohlichen Mächte. Hiob. Gott ist der Herr über die lebensbedrohlichen Mächte. Hast du das erkannt in deinem Reden über Gott? Und Gott setzt dem Meer die Grenze. Ich denke, dass uns hier ein Sachverhalt begegnet, der nun ganz wichtig ist für das biblische Reden über die Welt, über das Leiden und über das persönliche Geschick. Gott ist der souveräne Schöpfer. Aber in dieser Welt gibt es lebensfeindliche Mächte. Die bekommen nachher in der zweiten Gottesrede andere Namen. Das Meer ist ein Begriff dafür. In dieser Schöpfung gibt es lebensfeindliche, lebensbedrohliche Mächte. Aber Gott ist der souveräne Herr darüber. Diese Mächte gibt es, sie bestehen, aber Gott ist der Herr darüber. In diesem Zusammenhang gefällt mir das sehr schlichte Lied He's got the whole world in his hand. Gott hat die ganze Welt in seiner Hand. Er hat auch das Meer in seiner Hand. Er hat die lebensbedrohlichen Mächte in der Hand. The whole world. Und dann gibt es in diesem Lied den Vers He's got the little pretty baby in his hand. Gott hat die ganze Schöpfung in der Hand und er hat das persönliche, einzelne Leben in seiner Hand. Auch das Leben von Little Pretty Baby. Das dritte Thema: Haben sich dir des Todes Tore je aufgetan oder hast du gesehen die Tore der Finsternis? Hast du erkannt, wie breit die Erde ist? Sage an, weißt du das alles? Welches ist der Weg dahin, wo das Licht wohnt? Und welches ist die Stätte der Finsternis? Jetzt geht Gott auf Hiob 3 ein, für diejenigen, die am zweiten Abend da waren. Hiob 3, wo Hiob sagt, ich möchte die Finsternis in meinem Leben, ich möchte das Dunkel, ich möchte den Tod. Und jetzt sagt Gott zu ihm, kennst du die Wirklichkeit des Todes? Kennst du die Wirklichkeit der Finsternis? Ähnlich wie Elihu, wer gestern Abend da war. Wir merken Parallelen zwischen Elihu und der Gottesrede. Gott sagt zu Hiob, Hiob, du weißt nicht, was du geredet hast in Hiob 3. Deine Sehnsucht nach Finsternis, davor kann ich dich nur warnen. Ich sage so, die Finsternis ist finsterer wie die Nacht. Wir haben keine Ahnung von der Wirklichkeit der Finsternis. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass Gott uns die Wirklichkeit der Finsternis verbirgt, weil wir sie als Geschöpf, als Mensch nicht ertragen könnten, wenn wir die wahre Wirklichkeit der Finsternis wüssten. Und ich persönlich bin auch der Überzeugung, dass es der Grund ist, dass wir von der Bibel her nur einen begrenzten Einblick in die Welt des Bösen bekommen, des Satans, zum Beispiel in Hiob 1 und 2, aber sehr begrenzt. weil wir dieser Wirklichkeit nicht gewachsen sind. Und deshalb lesen wir hier eine Warnung, die nachher noch massiver wird. Lass deine Hände von der Finsternis. Lass deine Gedanken von der Finsternis. Wenn Gedanken über die Finsternis, finstere Gedanken bei dir einziehen und über dich Macht gewinnen, weiche davon zurück. Das heißt für mich auch, beschäftige dich nicht ohne Grund mit dem Bereich von Satan, dem Bösen und der Finsternis. Beschäftige dich nicht ohne Grund mit dem Bereich von Satan, dem Bösen und der Finsternis. Das ist für mich eine sehr wichtige, seelsorgerliche Warnung. So, und das Gleiche gilt vom Licht. Welches ist der Weg dahin, wo das Licht wohnt? Darf man fragen, wer schon dem göttlichen Licht begegnet, dem göttlichen Licht? Niemand, das glaube ich auch. Die Gottesbegegnungen der Bibel, wer wirklich eine echte Gottesbegegnung hat, da sind die Leute immer umgefallen. Der Paulus, der fiel vom Pferd und war blind. Folge der Gottesbegegnung. Das wahre göttliche Licht hält der Mensch nicht aus. In dieser Zeit, Weltzeit, Folge der gefallenen Schöpfung, sind wir geschützt vor der Wirklichkeit von Finsternis und Licht. Meines Erachtens kommt das zum Ausdruck im Anfang der Bibel, im Schöpfungsbericht, wenn es dort heißt, und Gott nannte die Finsternis Nacht und das Licht Tag. Tag und Nacht können wir erleben. Nein, erleben wir. Licht und Finsternis nicht. In seiner wirklichen Dimension für den Menschen nicht aushaltbar. Das heißt, Gott sagt zu Hiob, Hiob, sei zufrieden mit dem, was du als Mensch erleben und ertragen kannst. So, jetzt kommt ein zweites, die zweite Gottesrede und dazu erst eine Einleitung. Die finde ich auch poetisch nun wirklich toll, aber wie gesagt, zur Poesie hier nur Randbemerkungen. Und der Herr antwortete Hiob aus dem Sturm und sprach, gürte dich wie ein Mann deine Lenden und ich will dich fragen und du sollst mich belehren, also ganz ähnlich wie vorher. Und jetzt, willst du etwa mein Recht zerbrechen, mich schuldig erklären, damit du gerecht bist? Man könnte hier Recht übersetzen mit Führung, Entscheidung über Hiob. Oder hast du einen Arm wie Gott und donnerst du mit einer Stimme wie er? Schmücke dich doch mit Erhabenheit und Hoheit in Majestät und Pracht, kleide dich, also wie Gott. Schmücke dich wie Gott. Streue die Ausbrüche deines Zornes umher und schau alles Hochmütige an und erniedrige es. Werde zum Richter. Schau alles hochmütig an, beuge es und tritt die Gottlosen nieder auf ihrer Stelle. Gericht gegen die Gottlosen. Mach das, Hiob. Verbirg sie allesamt im Staub, banne sie selbst an einen verborgenen Ort. Halte du Gericht. Dann werde auch ich dich preisen, weil deine Rechte dir zur Hilfe kommt. Dann gebe ich dir hier Beifall, wenn du das hinbekommst. Warum finde ich diesen Abschnitt sehr aufschlussreich? Was Hiob gerne hätte, und wir wahrscheinlich auch, kann Hiob nicht tun, nämlich gerechtes Gericht, wo die Gottlosen gerichtet werden. Das kann Hiob nicht, der hat nicht die Macht dazu. Was Hiob gerne täte, kann er nicht. Und jetzt sage ich, was Gott könnte, tut er nicht. Und das ist ein Grund für die Warum-Frage. Ich werde am Ende nochmal auf die Warum-Frage eingehen. Das ist ein Grund für die Warum-Frage. Gott, warum machst du das nicht? Gott, warum machst du das nicht? Du könntest, aber du machst es nicht. Warum? Nicht, wir wollen ja, ich nehme an, wir alle wollen Gerechtigkeit. Wobei in der Regel wir dann bei den Gerechten wären, oder? Die Gottlosen sind die anderen. Und wir hätten gerne das Gericht, ich muss manchmal da rumlaufen, entschuldigt, saßt ihr auch am letzten Abend hier, die letzten Abend, ja? Da kann ich nicht drüber schauen wegen dem Strahler, wenn ich hier stehe. Nicht? Das ist nicht ganz freundlich für euch, aber das ist echt, ist halt so. Also, was Hiob gerne täte, kann er nicht. Und ich ergänze, was wir gerne täten, können wir nicht. Ich spüre eine unglaubliche Ohnmacht gegenüber den aktuellen Kriegen. Und ich bilde mir nicht ein, dass ich sie beenden kann. Das würde ich gerne tun. Und ich würde hier gerne die Gottlosen richten und ich weiß, wer diese Gottlosen bei mir wären. Ja, ich sage jetzt keinen Namen. Könnt ihr euch zusammenreimen. Aber ich kann es nicht. Und Gott könnte es und tut es nicht. Warum? Ich sage, ich nenne die Parallele das Unkraut unter dem Weizen, wo Jesus sagt, lasst wachsen bis zur Ernte, bis Gott selber Gericht hält. Hiob, wenn du das könntest, dann, sagt Gott, dann würde ich dir Beifall klatschen. Das wäre toll, wenn du gerechtes Gericht üben könntest, aber du kannst es nicht. Und Gott tut's noch nicht. So, jetzt kommen wir zu ein wenig Zoologie. Übrigens, ich habe manche Verse übersprungen, wo es auch toll zoologisch zugeht. Aber jetzt kommen zwei Tiere, nämlich der Behemoth und der Leviathan. Siehe da den Behemoth. Ein hebräischer Begriff, der in vielen Bibelausgaben nicht übersetzt ist. Behemoth ist eine Mehrzahlbildung, eine hebräische Mehrzahlbildung. Der Singular ist Behema und meint das Rindvieh. Und diese Pluralbildung meint nicht, siehe da die Rindviecher, Plural, sondern siehe hier das Riesenrindvieh. Also eine Plural kann auch eine Steigerung sein, ja. So ist es hier gemeint, siehe da den Behemoth, siehe da das Riesenrindvieh, den ich geschaffen habe wie auch dich. Er frisst Gras wie ein Rind, siehe, welch eine Kraft ist in seinen Lenden und welch eine Stärke in den Muskeln seines Bauchs. Ist ein positives Wort für alle, die ziemlich viel Bauchmuskeln haben, ja. Einfach zum Trost für euch mit Viehbauchmuskeln. Er ist das erste der Werke Gottes, der ihn gemacht hat, gab ihm sein Schwert. Kann man ihn fangen, Auge in Auge, und ihm einen Strick durch seine Nase ziehen? Also hier ist jetzt ein Tier angesprochen. In der Forschung geht man davon aus, es ist ein Nilpferd, steht dafür im Hintergrund. Ich halte das für relativ unwichtig, was für ein Viech hier im Hintergrund steht. Manche fragen sich auch, ob das eine Anspielung ist an die Dinosauriere. Das ist mir alles egal. Denn das, was hier gemeint ist, transzendiert jede zoologische Tierart. Ob nun Dinosaurier oder Flusspferd, sondern das ist, ich sage gern, das ist eine Chiffre für etwas, was dahinter steht. Ist ähnlich, jetzt kommen wir zu einer Parallele zum Meer. Für die biblische Symbolsprache ist das Meer mehr als Atlantik, sondern es ist eine gottfeindliche Kraft, weil es den Lebensbereich des Menschen bedroht. Das stärkste Beispiel dafür ist biblisch die Sintflut. Und jetzt siehe da den Behemoth, dieses Urviech, von Gott geschaffen. Und zwar wie dich, Hiob. Er ist geschöpft, denn er frisst Gras. Und jetzt tatsächlich wie ein Rindvieh, wie ein Rind. Aber welch eine Kraft ist in seinen Lenden und welch eine Stärke in seinen Bauchmuskeln. Und jetzt man höre, er ist das erste der Werke Gottes. Und der ihn gemacht hat, gab ihm sein Schwert. Was heißt das? Ausdruck des biblischen Monotheismus. Gott ist der Schöpfer von allem. Gott ist der Schöpfer von allem. Biblischer Monotheismus. Es gibt keinen zweiten Gott. Alle diese gottfeindlichen Mächte sind von Gott geschaffen. Das Meer ist von Gott geschaffen. Und Gott bestimmte mehr seine Grenze. Die Schlange in 1. Mose 3, von wem geschaffen? Von Gott. Die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes. Und wie geht's weiter? Die Gott, der Herr, gemacht hatte. Behemoth ist von Gott geschaffen. Jetzt kommen wir hier auf klare biblische Aussagen und gleichzeitig wieder die Frage, lieber Gott, warum hast du diese Viecher gemacht? Warum hast du die Schlange gemacht, die Adam und Eva verführt hat? Warum hast du das Meer geschaffen, das lebensbedrohlich ist? Warum hast du den Behemoth geschaffen und ihm die Kraft gegeben? Und jetzt in dieser, es gibt ja so Bilder, je nachdem, wie man sie hält, ist das Bild unterschiedlich. Also das bekannteste ist für mich das Bild, wenn man es entsprechend hält, eine alte Frau oder eine junge Frau, die Gott der Herr gemacht hat, harmlos, von Gott geschaffen, aber für den Menschen kann man ihn fangen, Auge und Auge, und ihm einen Strick durch seine Nase ziehen? Antwort: Nein. Lass deine Finger davon. Und wir merken, hier wird das Bild, egal welches Tier im Hintergrund steht, welches Tier, welcher zoologischen Spezies dahinter steht, wird dieses Bild transzendiert. Dieses Tier, dem kannst du nicht begegnen. Und das wird noch deutlicher beim nächsten Tier, beim Leviathan. Sehr wahrscheinlich vom Hintergrund her das Krokodil. In der Beschreibung, die in diesem Text gibt, es gewisse Parallelen, wie man in der Antike Krokodile gefangen hat. Kannst du den Leviathan fangen mit der Angel und seine Zunge mit einer Fangschnur fassen? Kannst du ihm ein Binsenseil an die Nase legen und mit einem Haken ihm die Backen durchbohren? Das sind Anspielungen, wie man damals Krokodile gefangen hat. Meinst du, er wird dich lange um Gnade bitten oder dir süße Worte geben? Meinst du, er wird einen Bund mit dir schließen, dass du ihn für immer zu Knecht bekommst? Kannst du mit ihm spielen wie mit einem Vogel oder ihn für deine Mädchen anbinden? Ist doch süß, oder? Kannst du den Leviathan fangen als Haustier für deine Mädchen? So wie ein Hamsterli. Poetisch, super. Meinst du, die Zunftgenossen werden um ihn feilschen und die Händler ihn verteilen? Kannst du mit Spießen spicken seine Haut und mit Fischerhaken seinen Kopf? Lege deine Hand an ihn, an den Kampf wirst du denken und es nicht wieder tun. Das machst du nur einmal. Diese Tiere, die tatsächlich damals, also wenn das wirklich gemeint ist, da streiten sich auch die Ausleger drüber, als Krokodil und Nilpferd, die wurden damals gefangen. Aber die Hintergründigkeit ist, diese Tiere sind nur Bilder für etwas, was dahinter steht. Und jetzt sagt Gott, lass deine Finger von diesen Größen, lege dich mit ihnen nicht an. Du bist ihnen nicht gewachsen. Gott antwortet Hiob mit Fragen, die Hiob nicht beantworten kann. Gott weist mit seinen Fragen hin auf seine Schöpfermacht. Und jetzt kommt etwas, das ist gesamtbiblisches Zeugnis. Gott erhält die Erde trotz und gegen die Bedrohung durch böse Mächte. Meer, Behemoth, Leviathan, es gibt noch andere Begriffe in der Bibel. Die Bedrohung des Lebens durch das Böse ist eine Wirklichkeit. Die Macht Gottes ebenso. Und das, denke ich, ist die Herausforderung für den Glauben nach dem gesamtbiblischen Zeugnis. In dieser Welt gibt es Mächte des Bösen, gottfeindliche Mächte, antichristliche Mächte, neutestamentlich gesagt. Und Gott erhält diese Welt gegen diese Mächte, aber er beendet diese Mächte noch nicht. Und das ist die eigentliche Anfechtung für den Glauben. Ich habe es vorher so gesagt, Hiob will und kann nicht, Gott kann, aber er will nicht, noch nicht. So, und jetzt die Antwort von Hiob. Ich erkenne, dass du alles vermagst und nichts, das du dir vorgenommen hast, ist dir zu schwer. Wo ist ein Mensch, der mit Gott redet ohne Erkenntnis, war die Eingangsfrage von Gott. Ich erkenne. Und jetzt zitiert er, wer ist der, der den Ratschluss verhüllt mit Worten ohne Erkenntnis? Darum habe ich unweise geredet, was mir zu hoch ist und ich nicht verstehe. So höre nun, lass mich reden. Ich will dich fragen, lehre mich. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Die Erkenntnis von Hiob. Ich habe dich gesehen. Eine Gottesschau ohne Gott wirklich zu sehen. Ich bin der tiefen Überzeugung, wir können Gott nicht wirklich sehen. Alle biblischen Beispiele belegen dies. Aber es gibt eine Schau des Herzens, ohne mit den Augen zu sehen. Und meines Erachtens gibt uns das Studium der Bibel diese Schau für Gott. Eine Schau ohne zu sehen. Wer die Bibel liest und seit ihren Worten glaubt, bekommt eine andere Schau für die Wirklichkeit von Gott und dieser Welt. Eine Schau, die wir mit den menschlichen Augen nicht sehen. Jetzt, was ist die Sünde Hiobs? Die Sünde Hiobs ist nicht eine moralische Verfehlung. Das, was die drei Freunde gefordert haben. Ehebruch, Mord, Diebstahl und so weiter. Die Sünde Hiobs ist die falsche Erkenntnis von Gott. Und ich meine, dass diese Dimension der Sünde für uns sehr schwer fassbar ist, auch schwer zu predigen. Aber der wichtigere Aspekt der Sünde wie die moralische Sünde. Die erste Sünde, die in der Bibel berichtet ist, ist keine ethische Sünde. Adam hat nicht die Ehe gebrochen. Übrigens, es gab auch nicht viele Frauen damals. Sondern es ist die Sünde gegen Gott und sein Wort. Und das ist die Sünde von Hiob. Du hast geredet mit Worten ohne Erkenntnis. Du hast Gott verurteilt. Du hast ihn als ungerecht bezeichnet. Und jetzt tut Hiob Buße. Der Schluss der Geschichte, häufig gehe ich da gar nicht darauf ein, ich brauche kein Happy End für den Hiob, denn das eigentliche Happy End ist die Erkenntnis von Hiob. Gott wendet sich Hiob wieder zu, er kritisiert die drei Freunde, er sagt zu Hiob, dass er für die drei Freunde Fürbitte tun soll, sie sollen opfern und dann wird sein altes Glück wiederhergestellt. Er wird gesund, er bekommt Reichtum und drei hübsche Töchter. Meines Erachtens ist das nicht unbedingt die Regel. Wir haben biblische Beispiele, wo es Menschen nicht mehr zu diesem zweiten Glück kommt, sondern wo sie in der Krankheit bleiben, in der Tiefe, aber Gott neu erkennen. Ich habe gesagt, zum Ende möchte ich noch etwas sagen zu dieser grundlegenden Frage. Das Hiob-Buch und viele andere biblische Texte gehen auf die Frage ein, warum lässt Gott es zu? Das nennt man die Theodizee-Frage. Ich persönlich meine, man soll, das habe ich auch schon gesagt, diese Frage nicht verbieten, sondern sich dieser Frage stellen. Ich gehe so weit und sage, der christliche Glaube provoziert diese Frage. Denn der Kern dieser Frage, so hat es mal Leibniz, der Philosoph Leibniz formuliert, wenn Gott gut ist, warum das Böse? Das neutestamentliche Zeugnis von Gott ist, er ist Liebe. Wenn Gott Liebe ist, warum lässt er den Menschen leiden? Das ist die Provokation der Warum-Frage. Wenn Gott der Allmächtige ist, warum macht er dem Bösen kein Ende? Hier und jetzt und so fort. Das ist die Begründung der Warum-Frage. Und ich meine deshalb, man sollte diese Frage zulassen. Aber, und damit schließe ich, ich habe euch sehr viel Text zugemutet in den Folien, ich kann auch sagen, nur Text. Ich habe zum Schluss ein Bild. Kennt jemand diesen Berg? Nicht? Niemand? Das gibt es gar nicht. Also der höchste Punkt der Gipfel ist die Pizpernina. Und der weiße Grat, der sich hier runterzieht, ist der Bianco-Grat. Manche sagen der schönste, der längste Ferngrat in den europäischen Alpen. Solche und ähnliche Grate wurden für mich zu einem Beispiel. Und damit kann ich mich auch noch einmal biografisch outen zu etwas, was ich nie gefragt wurde, nämlich was mein Hobby ist. Mein Hobby war, solche Touren zu machen. Ich kann es nicht mehr. Mir fehlt die Luft. Ich war aber Bergloch. Ich bezeichne Menschen, die gerne in die Berge gehen, als Bergloch. Und die Hochtouren waren mein Hobby, jahrelang. Und mir ist so ein Grat zu einem Beispiel geworden. Wenn man so einen Grat geht, der stellenweise vielleicht nur 20 Zentimeter breit ist, oder es gibt auch noch schmälere, und links und rechts geht es circa 1000 Meter in der Tiefe, dann gibt es beim Gehen nur eine Regel, nämlich auf den Weg schauen, auf den Grat. Nicht links und nicht rechts. Der Grat für die Warum-Frage ist für mich der Tod von Jesus. In der Geschichte und in der Schöpfung bekommen wir keine eindeutige Antwort auf die Güte und die Liebe Gottes. In der Schöpfung sehen wir viel Schönes, aber wir erleben auch, wie sich Tiere gegenseitig quälen. In der Geschichte gibt es viele gute Phasen, aber wir erleben auch Krieg und Brutalität und Katastrophen. Wo ist die Liebe Gottes eindeutig? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. In Jesus Christus, der sein Leben für eine kaputte Welt gab, für eine sündige Welt, für eine todverfallene Welt, da ist die Liebe Gottes eindeutig. Und deshalb nicht nach links und rechts schauen, die Antwort auf die Liebe Gottes nicht irgendwo suchen, sondern in der Mitte. Bei Jesus. So viel für heute.
Gut, vielen Dank dir. Wir werden dich auch gleich nochmal sehen. Ihr habt jetzt nochmal die Möglichkeit, eure Fragen loszuwerden über Slido.